Tipps. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens.
Hallo aus München.
Wir gehen heute also mal umgekehrt chronologisch vor, beginnen mit deiner Abreise von der Tour de France. Du hast nämlich am selben Tag die Abreise gestartet wie Mark Cavendish und Weltmeister Sagan, die beim Zielsprint in Vitellia kollidiert sind. Cavendish hat sich dabei die Schulter gebrochen, musste aufgeben. Sagan ist in einer durchaus umstrittenen Entscheidung disqualifiziert worden. Wie hast du das vor Ort erlebt? Hast du es selbst auch gesehen?
Ja, ich habe es schon gesehen, leider nur auf dem Bildschirm, weil wir nicht direkt an die Ziellinie dürfen. Aber ich habe mir es natürlich auf dem Bildschirm genau angeguckt. Ich habe sie dann nach dem Zieleinlauf auch noch vorbeifahren sehen und gesehen, wie sie aussahen, teilweise nach dem Crash. Ziemlich übel. Und ja, Riesendiskussion natürlich, also nicht nur irgendwie unter den Fans, sondern auch im Fahrerlager, unter den Journalisten. Jeder hat dazu irgendwie eine Meinung gehabt, die sich dann auch stündlich quasi teilweise geändert hat. Aber ja, die Entscheidung ist gefällt. Der Weltmeister nimmt nicht mehr an der Tour de France teil. Und ja, schade für das Rennen, aber nicht mehr rückgängig zu machen, leider.
Wie beurteilst du das denn? Ist die Disqualifikation gerechtfertigt?
Also meine persönliche Meinung, nein. Der Sagan ist da ja vielleicht eine blöde Linie gefahren. Man kann ihn dafür bestrafen. Dafür gibt es auch Beispiele aus der Vergangenheit, so Punktabzug, Zeitstrafe, weiß ich nicht. Aber dass es jetzt eine vorsätzliche Tätigkeit war, das sehe ich so nicht. Und für mich auch eine überstürzte Juryentscheidung. Man kann ein bisschen nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Also die Jury hat am Ende auch nur die Kamerabilder und da gibt es zwei Perspektiven und die sind beide nicht ganz optimal. Also wir haben eine, die von vorne auf die Zielgerade schaut und mit so einem riesigen Teleobjektiv, was den Nachteil hat, dass es die Abstände total verzerrt und so staucht und man deswegen nicht genau sieht, in welcher Position befinden sich die beiden Fahrer oder auf welcher Höhe. Und da könnte man vermuten, vom ersten Anblick an, dass dieser ausgefahrene Ellenbogen vom Sagan tatsächlich zum Sturz geführt hat. Es gibt noch eine zweite Perspektive vom Helikopter von oben. Die hat den Nachteil, dass im Moment des Erstkontaktes, also im Schlüsselmoment, die Fahrer da genau unter einem Baum durchfahren und man sie deswegen nicht sieht und man dann eigentlich erst den Ausgang da sieht. Schaut man das sich jetzt mal genau an, so Bild für Bild und die Reihenfolge, dann kann man, glaube ich, ziemlich gut erkennen, dass der Cavendish der Erste war, der dort gedrängelt hat mit seinem Kopf und versucht hat, sich dort Platz zu machen. Den ausgefahrenen Ellbogen, wenn man Sagan-Fan ist, könnte man das noch als Ausgleichsbewegung werten, dass er irgendwie versucht, Balance zu halten, weil er berührt worden ist von der rechten Seite. Es kann auch sein, dass er im Affekt irgendwie so einen Ellbogen ausgefahren hat, aber in dem Moment lag der Cavendish eigentlich schon in der Bande und hat den Sturz quasi selber verursacht. So war es jetzt für mich keine grob unsportliche Tätigkeit, sondern ein ganz normaler Rennunfall. Man kann ihn dafür bestrafen, wie gesagt, aber man hätte ihn meiner Meinung nach im Rennen lassen sollen. Das war zu hart.
Wir hier haben natürlich darüber auch intensiv diskutiert, übrigens nicht allein, sondern in der Redaktion gab es auch noch den einen oder anderen, der auch eine Meinung dazu hat. Für mich persönlich ist es so ein bisschen der Beweis, dass der Videobeweis doch eben nicht so hundertprozentig taugt. Ne? Im Fußball kommt das auch immer mal wieder vor. Es gibt immer noch beide Seiten, beide berufen sich auf den Videobeweis und so ganz eindeutig klar ist es immer noch nicht.
Ja, das stimmt, wobei man, ja, wie gesagt, es gibt jetzt auch einen ungünstigen Videobeweis, der nämlich einiges verdeckt. Hätte dieser Baum da nicht gestanden, hätte man es vielleicht besser gesehen und die Juryentscheidung wäre möglicherweise anders ausgefallen. Also das bringt schon was, dass man sich die Bilder dann nochmal genau anguckt, als wenn man jetzt nur irgendwie vom ersten Eindruck her sofort eine Entscheidung fällt. Ich finde, die Jury hätte vielleicht auch sich ein bisschen länger Zeit nehmen sollen. Also sie haben ja dann irgendwie noch eine ganze Nacht und einen ganzen Vormittag Zeit gehabt, um eine Entscheidung zu fällen und eben vielleicht noch im Rennen zu lassen. Sie haben sich aber dafür entschieden, dass nur, ich glaube, so 2 Stunden nach Zieleinlauf die Entscheidung bekannt zu geben, dass er disqualifiziert wird. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen können.
Dann kommen wir noch zu einem Aspekt des Themas. Mark Cavendishs Team Dimension Data hat ja nach dem Zielsprint ziemlich selber darauf hingewirkt, dass die ursprüngliche Zeitstrafe gegen Sagan verschärft worden ist. Die Disqualifikation ist sehr deutlich verlangt worden, offenbar von Teammanager Rolf Aldag. Was hältst du davon? Ist das verständlich, wenn jemand dann im Krankenhaus liegt?
Das ist verständlich. Also da sind natürlich auch Emotionen dabei, irgendwie eine Wut. Die haben sich viel ausgerechnet mit dem Sprinter Mark Cavendish, der da durchaus Chancen gehabt hat, ins grüne Trikot zu fahren und das auch mit nach Hause zu nehmen. Und ja, das muss man als Team machen einfach, dass man da so viel wie möglich rausholt. Und klar, da kochen natürlich auch die Emotionen hoch. Da ist der wichtigste Mann im Team so rausgekegelt worden und dass man da nach schärferen Strafen verlangt, das ist ganz normal. Dass die Jury dem so schnell nachgekommen ist und sich das nicht genauer angeguckt hat, das kann man kritisieren. Auch, dass die Entscheidung, das ist leider so üblich, ohne Anhörung des Übeltäters sozusagen stattfindet. Das kann man auch kritisieren. Also man sollte da eigentlich beide Seiten hören und sich danach entscheiden. Aber ja, das ist halt so und dafür gibt es leider schon ein paar Beispiele. Dieses Mal fällt es halt wirklich krass aus, weil es so einen prominenten Fahrer trifft, nämlich den Weltmeister, der von der größten Rundfahrt der Welt ausgeschlossen wird. Und ja, weil das eben auch ganz viele Zuschauer und eben auch im Fahrerlager Riesendiskussionen verursacht.
Ja, vielleicht sollten auch alle erstmal sich noch die Videobilder anschauen, ohne die man es nämlich gar nicht so richtig beurteilen hätte können. Also, ne? Beziehungsweise man kann ja die Meinung haben, nachdem so ein Sturz passiert, ich habe das auch gesehen, es sieht erst aus wie ein Ellenbogenkick, aber je mehr man das anschaut, je mehr Perspektiven man sieht, umso klarer wird es, dass es das halt nicht so ganz klar ist. Und ich finde es dann schon noch eine andere Qualität, sich hinzustellen und zu sagen, so, der muss jetzt raus.
Ja, klar. Also da gibt es ja auch ein prominentes Beispiel noch von diesem Tag. Der André Greipel, der in der Gruppe mitgesprintet ist, der das im Augenwinkel gesehen haben muss und der sich sofort nach Zieleinlauf dazu geäußert hat, gesagt hat, Peter Sagan ist nicht mehr mein Freund und er gehört vom Rennen ausgeschlossen, der nur, ich glaube, so 1,5 oder 2 Stunden später seine Meinung geändert hat, öffentlich sich entschuldigt hat bei Peter Sagan, gesagt hat, ich sollte mir die Bilder anschauen, bevor ich was sage. Und der offenbar eben auch vom genauen Hinschauen überzeugt worden ist, dass den Sagan die Schuld nicht trifft.
Genau hinschauen an der Ziellinie, in der Boxengasse und überhaupt sonst, wenn man auf dem Rad unterwegs ist. Dafür plädiert Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Wir haben diesmal noch nicht mit ihm über Technik gesprochen, die er bei der Tour de France beobachtet hat. Aber das werden wir gleich tun in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Schilderung, Jens.
Ja, danke für den Anruf.
Und damit sind wir auch schon im Podcast. Und
Jens atmet schon schwer.
Jetzt, ja, es ist eine längere Etappe heute, aber er muss auch immer so ein bisschen gefordert werden. Das ist schon okay, ich kenne ihn. Ja, und du hast ja den Tourtross jetzt 4 Etappen lang begleitet in deiner Funktion als Technikredakteur beim Tourmagazin. Was ist dir denn technisch in diesem Jahr aufgefallen?
Wie immer gibt es ein paar neue Räder, die so im Umfeld der Tour de France präsentiert werden. Das nutzen so Hersteller natürlich auch gerne als prominente Bühne, weil so viel Presse vor Ort ist. Aber das ist nicht das Aufregerthema. Also ich glaube, das, was so die meisten Diskussionen oder auch den größten Neuheitenwert hat, das sind Scheibenbremsen bei der Tour de France. Also wir haben sie zum ersten Mal gesehen, offiziell im Renneinsatz, noch so mit einer Art Ausnahmegenehmigung. Ja, es ist immer noch so irgendwie so eine Testphase und es sind nur vereinzelte Fahrer. Also insgesamt haben wir 3 Teams, wo wir so ein Rad gesehen haben und dort immer nur jeweils ein Fahrer. Also bei Sunweb steht ein neues Giant, ein komplett neues Rad, das der Michael Matthews fährt. Wir haben bei Katjuscha Scheibenbremsen, die haben 5 Räder dabei in verschiedenen Größen und dort will angeblich jeder Fahrer mal damit fahren. Tatsächlich haben wir bisher auf jeder Etappe da einen Fahrer damit gesehen. Und wir haben als, glaube ich, prominentestes Beispiel den Marcel Kittel, der ein Rad mit Scheibenbremsen fährt und damit die 2. Etappe gewonnen hat. Also die Räder sind sogar siegfähig. Das ist, glaube ich, das Thema, wo die meisten Leute drüber diskutieren und wo die meisten Augen drauf gerichtet sind, was die Technik angeht. Funktioniert das? Wie ist es im harten Renneinsatz? Und ja, offensichtlich funktioniert es gut.
Ja, ein bisschen Wahnsinn, wie lange man darüber diskutiert.
Ich kann es auch, deswegen, ich kann es gar nicht glauben, so ein bisschen von außen, dass immer noch über diese Scheibenbremsen diskutiert
wird. Der konservative Radsport, ich glaube, Scheibenbremsen am Rennrad waren das Thema auch schon beim ersten Klingeln bei Klötzer.
Richtig,
das stimmt, ja.
Das haben wir schon mal gemacht.
Ja, ein paar Jahre her.
Die Geschichte ist auch noch lange nicht zu Ende erzählt. Also die Fahrer, die fahren diese Räder jetzt auch nicht auf allen Etappen. Da kann man sich natürlich fragen, warum. Der Grund ist ganz einfach, wir haben die Räder gewogen, die wiegen über 1 Kilo mehr. Und das heißt, auf den Bergetappen, wo es dann irgendwie lange Berg bergauf geht, da setzen die sich da auch nicht drauf, sondern lassen sie stehen, sondern die fahren sie nur, wenn es wirklich flach bleibt und das Gewicht quasi keine Rolle spielt. Und was die Teams halt auch haben, ist ein ganz einfaches logistisches Problem. Wenn sie jetzt mit Felgenbremsen und mit Scheibenbremsen gleichzeitig im Rennen fahren, das geht bei den Dachträgern los, wo die Räder nicht drauf passen, wo die Ersatzlaufräder nicht drauf passen und hört in speziellen Rennsituationen auf, wenn jetzt irgendwie zwei Fahrer in einer Ausreißergruppe sind und zwei verschiedene Räder haben. Der Helfer kann seinem Kapitän nicht helfen, wenn der irgendwie einen Defekt hat und solche Sachen. Das sind Diskussionspunkte, die da viel diskutiert werden und die es noch länger gehen wird. Klar.
Ja, Scheibenbremsen, haben wir eben schon gesagt, haben wir schon viel diskutiert. Wird auch irgendwie noch weitergehen? Ich habe sogar auch ein Zeitfahrrad gesehen mit Scheibenbremsen beim Prolog.
Ja, das stimmt. Ja, das kam eigentlich nur zufällig zum Einsatz bei Cannondale. Die sind eigentlich alle auf Rädern mit Felgenbremsen gestartet. Ein Fahrer ist dann gestürzt im Regen, in einer Kurve ist er weggerutscht und das Teamfahrzeug, was hinterher fuhr, hatte auf dem Dach nur ein Scheibenbremsenrad als Ersatz und da ist er mit Scheibenbremsen weitergefahren.
Ja, und dann die Fortsetzung meiner Frage von eben, dass wir hier nicht nur über drei neue Radmodelle und Scheibenbremsen wieder reden. Gibt es denn so eine Tour de France Bastellösung, die du gesehen hast, wo man wieder sagt, das ist irgendwie cool, wieder Hightech und so
Gaffertape.
Hightech und Gaffertape zusammenkommen. Hast du sowas gesehen?
Leider gibt es sowas immer seltener. Also die Räder sind zunehmend so sponsorenkonform aufgebaut, was aber auch damit zu tun hat, dass das Zeug immer besser funktioniert, so im Zusammenspiel und man kaum irgendwie Möglichkeiten findet, noch zu tunen. Und B, einfach immer mehr mediales Interesse da ist, beziehungsweise die Kameras immer näher rangehen und auch die Fernsehbilder mal hochauflösender werden.
Und da ist es natürlich. Und auch so Technikredakteure von der Tour.
Ja, genau, die da mit dem Teleobjektiv rangehen. Und da ist es natürlich im Sponsoreninteresse, dass sowas nicht auftaucht. Trotzdem sieht man sowas ab und zu. Es gibt einen Fahrer im Feld, der Adam Hansen, australischer Rennfahrer, beim Team Lotto Soudal, der ja dafür bekannt ist, sich so seine eigenen Lösungen zu schaffen. Und bei dem habe ich was gesehen, der hat ja eine nicht ganz konforme Kurbel. Er hat eine Kurbel, die ist, glaube ich, 185 mm lang. Also normal sind Kurbeln so zwischen 170 und 175 mm lang und er will eben besonders lange Kurbeln fahren, die sein Sponsor jetzt so nicht anbietet. Und das war eine alte Specialized-Kurbel, die, glaube ich, ja, vielleicht so 10 Jahre alt ist oder so, die er mit Sandpapier abgeschliffen hat, damit man den Namen nicht mehr sieht und die an sein Rad gebaut hat. Aber, wie gesagt, leider sowas sieht man immer seltener und vor allen Dingen nicht bei den prominenten Fahrern, deren Räder ja besonders oft abgelichtet werden, sondern eher so bei Wasserträgern, Helfern, wo sich die Medien nicht so dafür interessieren. Ab und zu findet man sowas schon.
Stichwort besondere Aufmerksamkeit und Medien, das trifft wohl auch auf Düsseldorf zu, denn viele haben geguckt, nach 30 Jahren überhaupt mal wieder die Tour de France in Deutschland gestartet. Wie hast du das erlebt? War Düsseldorf ein würdiger Gastgeber?
Ja, würdig auf jeden Fall. Also es war top organisiert, das muss man sagen. Da stehen sie jetzt irgendwie französischen oder belgischen, holländischen Grand Depart-Städten der letzten Jahre in nichts nach. Auch das Publikum war super drauf. Es waren auch trotz des wirklich, wirklich miesen Wetters ziemlich viele Leute an der Strecke. Man muss aber sagen, dass ja die Stadt an sich nicht so richtig mitgezogen hat. Also da bin ich jetzt aus zum Beispiel aus Utrecht vom letzten Jahr oder auch Rotterdam als Grand Depart-Stadt, da habe ich viel mehr erlebt. Also da wurde so der ganze Hafen geschmückt, der ganze Bahnhof wurde die Fassade außen mit Fahrrädern behangen und so. Das war in Düsseldorf nicht so prominent. Also wenn man da am Hauptbahnhof angekommen ist, hat man erstmal nicht wahrgenommen, dann irgendwann in der Haupthalle steht da in der Ecke so ein aufblasbares Infozelt ganz verloren, war aber jedes Mal, wenn ich da war, war es geschlossen. Ja, die ganze Stadt war nicht so im Fieber, wie man das von anderen Grand Depart-Städten kennt in den letzten Jahren. Trotzdem war es ein Riesenfest natürlich. Ich glaube, den Zuschauern war trotz des miesen Wetters richtig viel geboten. Ich meine, man hat die Königsallee, die wichtigste Straße der Stadt, gesperrt fürs Zeitfahren. Ein würdiger Auftakt war es auf jeden Fall.
Aber wir sind keine Radsportnation.
Offensichtlich nicht. Zumindest nicht so wie die Nachbarn, aber das kommt vielleicht noch. Vielleicht
Nordrhein-Westfalen ist, ja so ist keine Radsportnation, trotz Rolf Alltag. bevor wir hier weiter lustige Theorien spinnen, du hast eine Karte bekommen, doch noch, für das Kraftwerk Open Air. Wie war denn das?
Ja, das war super. Also das ist natürlich auch ein Riesending, irgendwie Kraftwerk und Tour de France, da gibt es eine Verbindung. Kraftwerk kommt aus Düsseldorf und ja, das war großartig. Und also das Wetter wurde dann auch besser, der Himmel riss auf und die Sonnenstrahlen, die letzten des Tages, konnte das Publikum da genießen. Und ja, das war natürlich ein ganz großartiges Rahmenprogramm und auch ein modernes und junges Rahmenprogramm, was dem da einfach nochmal richtig gut getan hat. Es war richtig gut besucht, wobei ich nicht weiß, wie viele Karten sie wirklich verkauft haben, weil ich verdammt viele aus dem Tour de France-Tross da im Publikum gesehen habe, die wahrscheinlich über Umwege irgendwie an so Karten gekommen sind. Ich habe mir eine offiziell gekauft und ja, deswegen weiß ich nicht so richtig, was die wirklichen Zuschauer und Fans davon hatten oder ob das einfach so ein Rahmenprogramm für geladene Gäste war, was davon mehr zutrifft. Aber ja, trotzdem, das Konzert war gut, es ging über 2 Stunden. Auch eine prominente Vorband mit R und ja, das war schon ein tolles Rahmenprogramm.
Stichwort Radsportnation nochmal. Mit dem Grand Départ in Düsseldorf ist ja auch die Hoffnung verknüpft gewesen, dass das Großereignis wieder so ein bisschen den Straßenradsport tatsächlich in Deutschland irgendwie pusht. Würdest du sagen, das hat funktioniert, trotz des schlechten Wetters?
Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die sich irgendwie über mehrere Jahre hinzieht, die auch schon vor mehreren Jahren losgegangen ist, als so die junge Fahrergeneration, wie man so gern bezeichnet, rund um Tony Martin, Marcel Kittel, John Degenkolb und so weiter, so langsam anfing Erfolge einzufahren. Ich glaube, da fing diese Entwicklung an. Die Begeisterung in Deutschland wird immer größer. Das könnte jetzt schon nochmal so einen richtigen Schub geben. Ich mag das jetzt aber mal noch nicht so beurteilen, weil ich bin so ein bisschen, naja, nicht desillusioniert, aber ich würde so meine Erwartungen ein bisschen zurückfahren, nachdem ich gesehen habe, wie die Stadt im Vergleich zu anderen Grand Départ-Städten so mitgefiebert hat. Da fehlte einfach noch so ein bisschen der Drive. Aber klar, es gab trotzdem viele Fans an der Strecke, auch viele Fans, die dann noch mitgereist sind, weil es sich angeboten hat, an der französischen Ostküste Richtung Süden noch ein Stück an der deutschen Grenze lang zu fahren. Da haben wir auch noch einige gesehen, die da noch ein paar Etappen mitgereist sind. Und ich glaube schon, dass das einen Schub geben kann. Wie groß der ist, dass es wieder so wird, wie wir es mal in den 90ern hatten, das bezweifle ich mal noch. Aber das muss man ein bisschen noch abwarten.
Ja, im nächsten Jahr kommt ja dann auch die Deutschland-Tour wieder zurück. Also vielleicht ist es ja ein bisschen so wie so ein Schwungrad. Ja,
für 4 Etappen oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie ganz ja, klein und mini. Aber ja, es gibt, ja,
wer weiß.
Mhm. Ja, also Gerolf ist optimistisch, höre ich daraus.
Ja. Ja, ich bin schon auch optimistisch, aber ja, wie gesagt, so das Schwungrad ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das braucht ganz schön viel Energie, bis man das wieder hinkriegt. Was Deutschland halt fehlt, ist halt so irgendwie so ein richtiger Star und so ein Gesamtklassementfahrer, der die Tour de France gewinnen könnte. Deutschland ist ja eine Nation, die sich gerne an solchen Menschen aufhängt und Jan Ullrich ist da ein gutes Beispiel, aber auch so Boris Becker oder Michael Schumacher. Solche Leute gibt es im Moment nicht. Also es gibt verdammt gute Sprinter, die auch Chancen haben, wirklich das grüne Trikot mitzunehmen. Aber Bergfahrer oder Klassementfahrer, da haben wir schon zwar ein ganz gutes Niveau, aber keins für die Spitze. Und vielleicht ist es das, was noch fehlt, um da die Rakete zu zünden.
Sind wir bei einem sehr interessanten Thema, da muss ich jetzt doch noch einmal nachfragen, ja. Denn gerade auch, ja, geht es mir um diesen Umgang in Deutschland, wenn es dann so eine Person gibt, damit. Was hältst du denn davon, dass da einerseits bei der Teampräsentation Leute sprechen, die in den 90er Jahren dabei waren, die beim Festina-Skandal dabei waren und so, und dass da Leute wie Aldag in Funktion sind, die also alle auch verstrickt sind in die ganzen Doping-Sachen, selber gedopt haben, und dann Leute wie Jan Ullrich 20 Jahre nach seinem Toursieg, dass die halt nicht mal nach Düsseldorf eingeladen würden, dass der dann irgendwie am nächsten Tag da in Kirchenbräuch, Grevenbräuch, man sehe mir nach, dass ich den Namen jetzt nicht gerade passen habe. Aber
ja, dadurch hat der Ort aber Berühmtheit erlangt. Klar, das ist völlig unverständlich. Also auch so ein Richard Véranc springt da rum und kommentiert da, glaube ich, für Eurosport in Frankreich. Michael Rasmussen läuft rum als Journalist akkreditiert und arbeitet für eine dänische Zeitung. Ja, da sind so viele Leute unterwegs, die genau zur gleichen Generation gehören. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, gibt es so Persona non grata. Ja? Also Lance Armstrong, dem man seine kompletten Tour de France-Siege aberkannt hat, den man da nicht mehr sehen will. Und auch Jan Ullrich.
Der macht jetzt einen Podcast übrigens, ne, Lance Armstrong.
Ja.
Aber nochmal ganz anders.
Alle machen jetzt Podcasts. Aber ja. Warum schafft man es dann nicht, Jan Ullrich da auch hinzukriegen?
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich kenne die Gründe nicht. Man kann irgendwie nur spekulieren, so, warum er da nicht eingeladen wird. Also es gibt genügend andere Leute, die genauso mit ihrer Vergangenheit nicht aufgeräumt haben.
Vielleicht, weil er keinen Podcast macht.
Vielleicht, weil er keinen Podcast macht. Also das kann man kritisieren, wie die Fahrer selbst mit ihrer Vergangenheit umgehen und so und dass sie das alles für völlig normal halten und sich da irgendwie keiner Schuld bewusst sind. Das kann man natürlich kritisieren. Aber dann muss man irgendwie mit allen auch gleich umgehen. Es kann da irgendwie nicht sein, dass dort die einen Leute gefeiert werden und hofiert werden und andere in irgendeinem Autohaus in einem westfälischen Kaff, an der Strecke stehen, im Regen und kurz klatschen dürfen. Das ist, ja, muss man sagen, leider arm und hätte man sich anders gewünscht, auf jeden Fall.
Die Tour de France ist in diesem Jahr in Düsseldorf am Rhein losgegangen, über Belgien, Luxemburg bis nach Frankreich, hat sie Jens Klötzer vom Tourmagazin mitgenommen. In Vittel ist er abgereist mit zwei Weltstars des Radsports und wir haben über all das mit ihm gesprochen. Wir sagen vielen Dank nach München und Jens, erhol dich gut von den Strapazen.
Ja, danke schön. Dann bis bald wieder.
Jo, ciao.
Tschüss.
Tschüss, danke schön.
Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.